der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Dominik Gorecki, Partner und Executive Board Member beim Switzerland Innovation Park in Biel, Bienne und Forschungsbereichsleiter der Swiss Smart Factory. Lieber Dominik, wir kennen uns seit deiner Zeit in der Smart Factory in Kaiserslautern. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung von euch beiden. Ihr habt mich herausgelockt aus meiner Komfortzone hier hinein in den Podcast. Mein Name ist Dominik Gorecki. Ich habe Maschinenbau an der TU Kaiserslautern studiert und 2009 abgeschlossen. Heute heißt sie RPTU, also Rheinland-Pfälzische Universität, Technische Universität. Und es ist eine sehr gute Institution, wie ich finde. Ich konnte dort bereits während meines Studiums verschiedene internationale Stationen durchlaufen, in Frankreich, Spanien und Italien. Und das hat mich sicherlich auch in meiner beruflichen Ausrichtung sehr geprägt. Also ich bin dann nach meinem Studium an das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gegangen, dem DFKI, und habe dort meine Promotion gestartet im Verbund mit der TUKL und auch der Smart Factory Kaiserslautern. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Ich selbst betrachte mich eigentlich nicht als ein Automatisierungsexperte, wobei die Automation ist ein sehr spannendes Feld, sehr faszinierend, wie die Schnittstellen zusammenkommen von den unterschiedlichen Disziplinen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik und dann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes die Mensch-Technik-Schnittstelle. Meine Leidenschaft galt eigentlich immer der Mensch-Technik-Interaktion, der Mensch-Maschine-Interaktion, soziotechnische Systeme und auch das Thema Usability. Damit haben wir uns eine Weile am DFKI beschäftigt. Das hat auch viele Fortschritte gemacht über die Zeit. Also wie machen wir die Maschinen verständlich für den Menschen? Wie schaffen wir dort kognitive Schnittstellen, die auch das effiziente Arbeiten erlauben? Und ich habe letztlich dann promoviert mit einer Arbeit, wo wir KI einsetzen, in dem Fall semantische Technologien oder auch Ontologien, um den Menschen bei komplexen Tätigkeiten zu unterstützen. Und ja, nach meiner Promotion und mehr als 7 Jahren am DFKI bin ich dann 2017 in die Schweiz gegangen, bin dort einem verlockenden Angebot gefolgt, hier eine Smart Factory aufzubauen. Und ich bin nun ja 8 Jahre hier in der Schweiz und ich begleite heute die Funktion als Gründer und Leiter der Smart Factory und bin Mitglied in der Geschäftsleitung am Switzerland Innovation Park Biel-Bienne.
Vielen Dank, Dominik. Jetzt hast du schon ein bisschen über die Inhalte gesprochen aus deiner Zeit in Kaiserslautern. Was hat dich da besonders geprägt an diesen beiden Institutionen, an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität und am DFKI? Gab es in diesem Kontext auch Personen, Persönlichkeiten, die dich besonders geprägt haben?
Ja, während meines Studiums bin ich über verschiedene Vorlesungen auf die Arbeiten von Professor Zülke aufmerksam geworden. Der hatte damals nicht nur den Lehrstuhl für Produktionsautomatisierung inne, sondern war auch eigentlich am DFKI und dort auch Pionier für das Thema intelligente Fabrik der Zukunft. Und er hat die Smart Factory Kaiserslautern gegründet, und zwar als erste herstellerübergreifende Test- und Demonstrationsfabrik, so eine Art Labor für die Automatisierung der Zukunft. Kurt, ich glaube, du warst damals auch schon irgendwo mit dabei, also du kennst die Geschichte. Und man kann sagen, mit der Smart Factory Kaiserslautern hat der Professor Zülke ganz wichtige Grundlagen und Grundsteine gelegt für das Thema Industrie 4.0, das dann später aufkam. Und das war dann vor allen Dingen auch Professor Walster, seinerzeit CEO am DFKI, der diese Konzepte aus der intelligenten Fabrik aufgegriffen hat und dann 2011 in die politische Agenda brachte. Und damit hat er eigentlich, ja, ich würde es mal so sagen, den Siegeszug für den Exportschlager Industrie 4.0 eingeleitet. Und ich denke, wir haben den beiden Professoren, aber auch ich persönlich habe den beiden Professoren viel zu verdanken. Natürlich konnte ich dann diese Idee der Smart Factory als eine Art Blaupause hier in die Schweiz bringen, auch wenn man so etwas nie 1:1 übertragen kann. aber es war für mich die Grundlage, um diese Arbeit hier in der Schweiz zu beginnen.
Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir heute bei unserer ersten internationalen Folge, mit der wir nur ein bisschen in die Nachbarschaft gehen, auch noch deutschsprachig bleiben. Was uns natürlich besonders interessiert für unsere Hörerinnen und Hörer, sind die Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede der Automation in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland. Und bevor wir da fachlich einsteigen, stell uns doch bitte deine Umgebung, den Switzerland Innovation Park in Biel-Bienne und die Swiss Smart Factory, erst einmal kurz vor, bitte.
Ja, der Switzerland Innovation Park Biel-Bienne ist einer von 6 Parks in der Schweiz, die zur Aufgabe haben, ein Ökosystem zu schaffen, in der die Industrie und die Forschung zusammenarbeiten. Diese 6 Parks, die haben ganz unterschiedliche Geometrien, also andere Ausrichtungen. Das ist zum Beispiel, wenn man nach Basel geht, ganz stark Life Science. Wenn du nach Zürich gehst, geht es um Mobility. Und bei uns hier in Biel, und das habe ich auch erst kennengelernt, hier gibt es eine ganz starke industrielle Basis. Also hier wurden vor 50 Jahren auch Autos hergestellt. Und das hat sich natürlich weiterentwickelt. Was heute noch hier ist, ist die Uhrenindustrie. Und mit der Uhrenindustrie viel Präzisionstechnik, Medizinaltechnik hat sich entwickelt. Und man findet eigentlich in dem Umkreis von 50 Kilometern unglaublich viele Hidden Champions und ganz, ganz tolle Unternehmen. Und für diese Unternehmen wollen wir eine Anlaufstelle sein, wo sie Unterstützung finden, um zu innovieren. Ja, und das geht bei uns zum einen natürlich um das Thema Industrie 4.0. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe mit der Smart Factory. Wir machen aber auch additive Fertigung. Da haben wir auch einen Schwerpunkt. Und wir haben einen Schwerpunkt im Bereich Batterietechnologie und einen Schwerpunkt im Bereich Health und Medizinaltechnik. Und ja, wie schon gesagt, wir liefern Labore, wir liefern Dienstleistungen in der Forschung, in der Entwicklung. Wir haben auch Zugang zu verschiedenen Förderinstrumenten im Bereich der Forschung. Und wir machen ganz stark natürlich die Vernetzung, bringen die Vernetzung voran von den Unternehmen über unterschiedliche Eventformate. Und ich glaube, die Idee dieses Innovationsparks, die war einmal so, dass man eine Art Fraunhofer hier in der Schweiz erzeugt. 2015 hat das gestartet und die Mittel sind sehr bescheiden, das muss man sagen. Wir sind hier sehr auf uns alleine gestellt. Die Politik ist nicht so stark involviert in die Förderung dieser Innovationsparks und wir sind eigentlich ein Non-Profit-Institut, welches sich selbst finanzieren muss.
Jetzt zum Fachlichen. Was für Punkte haben Sie in der Schweiz, Trends und Initiativen, die dann eine besondere Bedeutung haben, vielleicht gerade anders als in Deutschland?
Ich will vielleicht erstmal ganz kurz so auf die wirtschaftlichen Gemeinsamkeiten eingehen zwischen der Schweiz und Deutschland. Man kann sagen, der industrielle Stellenwert ist ähnlich wie in Deutschland. Also die Industrie trägt ganz wesentlich zum Schweizer Wohlstand bei. Und ich glaube, das Bruttoinlandsprodukt ist zu 25% der Industrie geschuldet. Das ist zum Beispiel in Frankreich nicht mehr der Fall. Dann haben wir natürlich auch ganz, ganz ähnliche Unternehmensstrukturen, die ähneln ungefähr denen in Süddeutschland, also mit sehr kleinen und mittleren familiengeführten Unternehmen, wobei die Definition von klein und mittel hier nochmal deutlich kleiner ausfällt als in Deutschland. Also hier geht es wirklich nicht über 250 Mitarbeiter hinaus. Und unter diesen Unternehmen natürlich, da gibt es einige Hidden Champions, ich habe das schon erwähnt. Und die schaffen es immer wieder, hochwertige Produkte erfolgreich auf dem Weltmarkt zu positionieren. Das heißt, auch die Exportorientierung ist eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und der Schweiz. Und das Agieren dieser Unternehmen ist sehr, sehr ähnlich. Also ja, langfristiges Investieren, wie man das auch bei den deutschen Mittelständlern kennt, also ja, über unterschiedliche Generationen denken. Unterschiedlich, was definitiv unterschiedlich ist, und das ist dann auch der Hintergrund, warum es vielleicht andere Initiativen in der Schweiz gibt als in Deutschland oder in der EU. Die Schweiz betreibt keine aktive oder keine aktivistische Industriepolitik. Und das meint, es gibt eigentlich keine Festlegung auf spezifische Branchen oder Technologien, die jetzt der Staat als besonders strategisch relevant erachtet und damit gefördert oder die damit eine Förderung erhalten. Das steht natürlich im krassen Gegensatz zu diesen milliardenschweren Subventionsprogrammen, die wir jetzt hier in den USA sehen, zum Beispiel mit dem Inflation Reduction Act oder auch mit dem Green Deal in der EU. Und die Idee in der Schweiz ist, der Staat hält sich eher raus aus der Wirtschaft und im Idealfall trägt zu guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei. Für uns in der Forschung macht sich das dann dadurch erkennbar, dass Industrieunternehmen keine staatliche Förderung erhalten, sondern sie müssen umgekehrt, wenn wir so bundesfinanzierte Innovationsprojekte haben, zusätzlich Cash- und In-Kind-Leistungen mitbringen. Ja, und das führt natürlich dazu, dass die Industrie wirklich nur bei solchen Entwicklungs- und Innovationsprojekten mitmacht, wenn sie auch ganz realistisch einen Return of Invest erwarten kann. Und das ist, wie ich finde, eigentlich eine gute Sache. Und ja, wenn man sonst noch auf die Unterschiede schaut, natürlich ganz klar keine Überraschung. Die Schweiz ist kein EU-Mitglied. Trotzdem profitiert die Schweiz ganz, ganz enorm vom EU-Binnenmarkt und von der Personenfreizügigkeit. Und ich glaube, der starke Franken belastet den Export und das hohe Lohnniveau verteuert die Produktion. Und die Schweiz ist eigentlich zum Erfolg verdonnert und muss die Fähigkeit halten und ausbauen, qualitativ hochwertige Produkte, einzigartige Produkte zu produzieren. Und ja, dazu braucht es natürlich Innovation und dazu braucht es auch smarte Fabriken. So, was ist das oder was heißt das jetzt für die Automatisierung? Die Schweiz, wie jedes andere Land in Europa, kämpft mit dem demografischen Wandel, kämpft mit dem Fachkräftemangel und braucht daher per se mehr Automatisierung. Gleichzeitig, wie schon erwähnt, es geht um hochqualitative Produkte, die hier hergestellt werden. Man denke an die Luxusuhr, die wird konjunkturunabhängig verkauft. Aber wenn ich so eine teure Luxusuhr kaufe, dann erwarte ich auch einen gewissen menschlichen Touch. Das heißt, es geht eigentlich eher darum, dass wir die Automatisierung einsetzen, um das Nicht-Wertschöpfende aus der Produktion rauszuholen und gleichzeitig aber den Faktor Mensch noch drin behalten. Und gerade in der Feinmechanik gehört es einfach auch dazu, dass da dieser menschliche Touch auch noch zum Tragen kommt und zur Wertschöpfung beiträgt. Ein sehr interessantes Konzept, das ich da hier kennengelernt habe, an dem wir auch arbeiten, das ist diese Hybridfertigung. Das ist eine Art Automatisierung der Nachtschicht. Das hohe Lohnniveau, was wir hier in der Schweiz haben, das erlaubt in der Regel keine Nachtschicht. Ja? Und die Idee ist, dass man am Tag Mensch und Technik, Mensch und Maschine synergetisch zusammenbringt und dass man dann in der Nacht die Roboter übernehmen lässt und die Roboter oder die Maschinen übernehmen dann nachts sozusagen die Vorbereitung für die Tagesschicht. Und diese Hybridfertigung, die erfordert eigentlich alles, was man so mit Industrie 4.0 in Verbindung bringt. Das ist die automatische Auftragserfassung und Verfolgung. Das sind hochautomatisierte Logistiksysteme, die wir brauchen, vernetzte Maschinen und auch letztendlich eine übergreifende Steuerlogik, die die Routen plant, die Aufträge optimiert und dann auch die Produktionsressourcen zuordnet.
Dominik, das ist eine prima Übersicht über die Rahmenbedingungen in der Schweiz, die sich ja damit doch sehr stark von Deutschland und der EU unterscheiden. Du hast einen ersten Ausflug auch gemacht in die Inhalte, was das für Automatisierung und produktionsbegleitende Logistik bedeutet. Gibt es noch irgendetwas an Initiativen, ein bisschen tiefer in die Technologie, in die Trends reingeschaut, was ebenso einen starken Unterschied zeigt zu dem, was in Deutschland gerade stattfindet?
Ja, also die Initiativen sind, wenn dann dort, wo natürlich auch die Schweiz stark ist. Das sind die Branchen wie zum Beispiel die Pharmaindustrie, die Uhrenindustrie oder die Werkzeugmaschinenindustrie. Und ja, ich bin überrascht, eigentlich die Werkzeugmaschinenwelt, die hat schon sehr starke Initiativen vorzuweisen. UMATI ist natürlich eine globale Initiative, wo auch die Schweiz sehr aktiv ist. Also UMATI ist Universal Machine Technology Interface, basiert auf OPCOA und erlaubt dann letztlich, dass Maschinenhersteller, Komponentenzulieferer und letztlich auch der Anwender harmonisiert miteinander kommunizieren können. Also da sehe ich die Schweiz sehr stark vertreten, auch in diesen Gremien. Darüber hinaus, wenn man mit den Schweizern Industriellen redet, mit den Verbänden redet, geht es natürlich darum, den Werksplatz Schweiz wettbewerbsfähig zu halten oder gar auch Produktion zurückzuverlagern. Und dazu braucht es technologische Ansätze. Wir zum Beispiel, wir forschen an einer THT-Leiterplattenbestückung im Stückzahlbereich von 1.000 bis 10.000. Sowas macht man momentan manuell noch in China. Aber zusammen mit Unternehmen wie Stäubli, Beckhoff und anderen Akteuren sind wir jetzt gerade dabei, ein System zu entwickeln, welches dann automatisch aus den CAD-Zeichnungen die Programmierung vom Roboter, von der Lötstation, von der Werkstück- und Teilezuführung ableitet. Ja, und man könnte eigentlich sagen, das ist so eine Art Gen-AI für die Produktion. Ja. Also einerseits gibt es diese übergeordneten Initiativen und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Einzelinitiativen, an denen geforscht wird. Und was mir auffällt, die Schweiz hat so eine gewisse Resistenz gegenüber den Hypes. Also zumindest was unsere bodenständige Industriewelt betrifft. Im Bereich Krypto sieht es ein bisschen anders aus, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber bei uns in der Industrie muss ich sagen, was in Europa gerade diskutiert wird, das trifft die Schweiz üblicherweise mit einer Latenz von 1, 2 oder mehr Jahren. Und ich will das nicht mal jetzt negativ bewerten. Ist ja nicht immer dumm, jetzt mal abzuwarten und zu schauen, okay, was machen die anderen damit und wie kommen die damit zurecht? Als Beispiel die Plattform Industrie 4.0. Die Schweizer Plattform Industrie 4.0, die heißt oder hieß Industrie 2025. Wir sind da auch Mitglied. Die wurde 2015 gegründet. Also ich glaube 2 Jahre nach der deutschen Plattform Industrie 4.0. Und da vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Da gab es den Jahresevent 2017. Und da stand der damalige Vertreter von der Industrie 2025 auf der Bühne. Und da war noch der Bundesrat mit dabei. Und der Vertreter meinte, ja, 2025 sind wir dann fertig. Dann braucht es uns nicht mehr. Und da, der Bundesrat hatte dann, das war der altehrwürdige Bundesrat Schneider-Ammann, hat dann zum Mikrofon gegriffen und gesagt, nein, 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 warten Sie bitte, 2025 geht das natürlich weiter. Ja. Und das zeigt so ein bisschen das Denken, dass man sagt, ja, so diese Industrie 4.0, die schließen wir einfach mal in 10 Jahren ab. Aber heute wissen wir natürlich, das ist gar nicht so der Fall. Das Thema ist viel komplexer und ja, die Technologien sind das eine, die Anwendungen sind das andere und wir werden wahrscheinlich uns noch 10, 20 Jahre mit dem Thema beschäftigen können. Insofern, auch da sieht man, ist eine andere Wahrnehmung, wie diese Trends Einfluss nehmen. Und ich kann auch ein anderes Beispiel bringen. Wir haben jetzt mit der Bundeskanzlei eine Arbeitsgruppe zum Thema Datenräume. Und die Schweiz hat dieses Thema auch erst seit einem Jahr auf dem Radar. Natürlich, Datenräume sind sehr wichtig. Wir haben das während der Covid-Krise gesehen. Der Gesundheitsbereich basiert auf Daten. Also wir konnten Covid über Daten steuern, die verschiedenen, also die ganzen Prozesse, die bürokratischen Prozesse musste man aussteuern über Daten. Und deswegen sind Datenräume an der Stelle sehr, sehr wichtig. Also wie tausche ich Daten von Kommunen zum Gesundheitsamt und so weiter. Und hier starten wir jetzt eigentlich erst mit der Initiative, wobei das in Europa natürlich schon sehr, sehr lange auf der Agenda war. Ich glaube, der International Data Space, die Association, wurde 2017 gegründet. Also man sieht auch da so einen gewissen Versatz. Und die Schweiz funktioniert also nicht top-down, sondern wenn man das mal so sagen will, ist es mehr bottom-up. Das heißt nicht, dass es nicht da auch schon früher Initiativen gab, aber das waren dann mehr so Einzelinitiativen, die nicht von oben gesteuert wurden. Wir haben zum Beispiel 2018 zusammen mit den Kollegen in Deutschland und Japan und anderen Kollegen aus der EU auch schon Datenräume aufgespannt und haben hier in der Schweiz auch Versuche dazu gemacht, die letztlich zu einigen wichtigen Entwicklungen auch geführt haben. Zum Beispiel haben wir auch mit zu Siemens Seagreen beigetragen. Und jetzt geht eigentlich der Bundesrat hin und sammelt diese Initiativen ein und bringt sie eben dann nach oben, also bottom-up statt top-down.
Gibt es auch Initiativen, wo Sie mit den deutschen Kollegen etwas vorantreiben? Oder ein bisschen klang es durch nach dem Motto, wir sind dann eben 2 Jahre hinterher, gucken, wie es läuft und übernehmen, adaptieren dann.
Ja, also UMATI zum Beispiel als ein internationaler Verband ist, glaube ich, durch die Schweiz sehr gut vertreten. Und ich denke, da arbeitet man auch sehr eng zusammen. Also das ist der Bereich der Werkzeugmaschinen, der natürlich für die Schweiz eine wichtige Rolle spielt. In anderen Bereichen sind wir natürlich auch über EU-Projekte vernetzt. Also der Zugang zu diesen internationalen Förderprojekten der EU ist sehr wichtig für die Schweiz. Das hat jetzt mal für eine Zeit lang einen kleinen Ruck gegeben, weil die Schweiz nicht mehr mit der EU assoziiert ist. Das wird aktuell von der Politik neu verhandelt. Aber ich denke, dass da sehr viel Austausch passiert zwischen den Universitäten und Institutionen in Europa eben über diese Förderprogramme der EU, in der die Schweiz eigentlich ganz, ganz zentral mitspielen will und auch muss, damit sie da nicht den Anschluss verliert. Ansonsten technologisch ist das Vorgehen hier in der Schweiz sehr ähnlich zu dem, das wir auch in Deutschland wiederfinden. Also wenn Unternehmen jetzt mit Industrie 4.0 anfangen, dann gehen sie in die vertikale Vernetzung, fangen an, erste Dashboards zu bauen, machen einfache Datenanalyseanwendungen. Da werden die Maschinenparks vernetzt. Dann wird vielleicht das Beladen und Entladen der Maschinen automatisiert. Wir sehen jetzt auch, das Thema digitaler Zwilling kommt stärker auf. Also Unternehmen befassen sich damit, wie sie ihre Produkte als digitaler Zwilling abbilden können. Oder sie wollen ihren Maschinenpark auch digital abbilden, um damit zu simulieren. Hier fehlt es aber meiner Meinung nach noch ein bisschen an Integratoren, die diese digitalen Zwillinge dann auch entwickeln und dann pflegen und in die verschiedensten Werkzeuge einbringen. Anderes Thema Nachhaltigkeit, sicherlich etwas, wo die Schweiz auch punkten kann. Die Schweiz ist ein sehr grünes Land, natürlich auch energietechnisch mit viel erneuerbarer Energie. Und ich denke, hier ist die Schweiz auch sehr führend. Die Unternehmen versuchen, nachhaltige Materialien zum Einsatz zu bringen. Ich weiß zum Beispiel aus der Uhrenindustrie, da wird versucht, also auch die Verpackungsmaterialien nachhaltig zu gestalten. Energieverbräuche werden überwacht und werden optimiert. Und wir haben auch jetzt größere Unternehmen hier in der Schweiz, die sich mit dem Tracking von Emissionen befassen. Also das Thema CO2-Footprint, Scope-3-Emissionen, also die aus der Lieferkette, wie kann ich die erfassen und einbinden, um dann letztlich nachzuweisen, dass mein Produkt nachhaltig produziert ist mit einem geringen CO2-Footprint. Also da ist die Schweiz aus meiner Sicht ähnlich gelagert wie jetzt Deutschland. Und letztendlich, die Distanz ist eine kleine und es gibt stetigen Austausch. Und wir haben auch viele deutsche Firmen, die hier sehr stark aktiv sind in der Schweiz. Und insofern ist es eher, glaube ich, dass diese Initiativen nicht so top-down geführt sind. Aber wenn man in die Fabriken reingeht, findet man dort doch oft die gleichen Ansätze und eine hohe technologische Reife. Einzig muss ich sagen, die Schweiz ist natürlich limitiert im Bereich Wachstum, Bauland. Also die Schweiz kann nicht immer so einfach auf der grünen Wiese jetzt ganz moderne neue Fabriken aufbauen. Das ist vielleicht so ein Punkt, der die Schweiz manchmal da noch zurückhält, paradoxerweise. Und natürlich, man legt sehr, sehr viel Wert auf die Qualität der Produkte und die Einzelprozesse. Das kommt an allererster Stelle und dann kommt erst an zweiter Stelle, wie vernetze ich das Ganze jetzt. Da hat man sicherlich auch noch ein bisschen Aufholbedarf.
Dominik, dann lass uns jetzt mal die Perspektive nahezu vollständig wechseln. Du bist seit 8 Jahren in der Schweiz aktiv. Wie unterschiedlich sind Leben und Arbeiten in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland für dich?
Ja, ich kam natürlich hier in die Schweiz, um dieses Projekt nach vorne zu treiben. Und die Schweiz ist ein sehr schönes Land. Man kann das wunderbar bereisen und hier auch die Natur erleben. Und für mich waren aber die ersten Jahre geprägt durch harte Arbeit. Das muss ich so zugeben. Und ich entdecke aber jetzt dann doch natürlich, dass es ein wunderbares Land ist, wo andere Urlaub machen und ich hier arbeiten kann. Und ich habe kurze Distanzen zum See und in die Berge. Und die Optionen, sich hier ja auch freizeitmäßig die Zeit zu vertreiben, sind eigentlich ja unbeschreiblich. Aber das Arbeiten ist, und das fiel mir damals auf zumindest, im direkten Vergleich zu meiner Zeit in Deutschland, ist sehr von Effizienz geprägt. Und es ist meiner Meinung nach vielleicht auch ein Geheimnis für den Erfolg der Schweiz, dass man wirklich versucht, effizient zu sein. Und das zeigt sich zum Beispiel in der Meetingkultur. Wenn ich mich treffe, dann ja, ist die Begrüßung knapp, freundlich, aber entspannt. Und man versucht, relativ direkt zum Thema zu kommen. Also worum geht es, was wollen wir heute erreichen? Und dann spielt auch Ego keine Rolle. Und auch mein Doktortitel interessiert hier niemanden. Und in Deutschland hatte ich so das Gefühl, wir hatten damals zumindest sehr, sehr viel Zeit mit Vorstellungsrunden verschwendet. Und hier in der Schweiz kommt man zum Punkt, weil man einfach dann um 5 Uhr auf dem See sein will, beim Verein ist oder in den Bergen sein möchte. Und die Effizienz ist ja eigentlich Pflicht auf der Arbeit. Das schätze ich sehr. Und natürlich auch, dass es ein sehr entspannter Umgang miteinander ist. Man ist also sofort beim Du. Und man lässt allen eigentlich ihre Freiräume, sich hier zu entfalten auf der Arbeit und einzubringen. Beispielsweise ist es hier komplett üblich, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit, ihr Arbeitspensum einteilen. Also du kannst hier mit 50% arbeiten oder 80% oder 100%. Das ist hier eigentlich an der Tagesordnung. Das heißt, die Leute entscheiden, wie viel sie eigentlich arbeiten möchten und wie viel Freizeit sie haben möchten. Und ja, im Geschäftsleben kommt natürlich hinzu, dass die Hierarchien hier sehr flach sind. Die Distanzen auch zwischen den Unternehmen sind sehr kurz und man kommt eigentlich recht einfach mit den Entscheidern ins Gespräch. Und das hilft natürlich allgemein voranzukommen. Also wieder Stichwort Effizienz.
Ja, wir haben noch Zeit für offene Themen, für Punkte, die Ihnen wichtig sind, wo Sie sich positionieren wollen, wo Sie den Hörerinnen und Hörern noch was erzählen können und wollen.
Ja, ist vielleicht etwas visionär, aber ich muss zugeben, ich bin sehr fasziniert eigentlich aktuell von dem Trend in der Humanoid-Robotik. Und ich bin auch überzeugt, dass wir da in den nächsten Jahren so eine Art iPhone-Moment erleben werden, wo man plötzlich meint, das Ganze hat wirklich Potenzial und es wird in alle Lebensräume irgendwo einwandern. Ich kenne natürlich die Argumente der Kritiker. Diese Humanoid-Roboter sind sehr kompliziert in der Programmierung und Steuerung, zu teuer, sie fallen um. Aber ich glaube, auch das ist alles mittelfristig lösbar. Und ich denke, man muss auch anfangen, diese Humanoid-Robotik als ein zusätzliches Automatisierungswerkzeug vorauszudenken. Und ich glaube, sie werden nicht die Automatisierung als solche, wie wir sie kennen, ersetzen, aber sie werden zusätzlich in verschiedenen Bereichen Einsatz finden, vielleicht in der Logistik und bei bestimmten Sortieraufgaben und so weiter und so fort. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Schweiz, Deutschland, aber auch Europa mitmischt und dass wir nicht nur Forschung machen, ja, das können wir eigentlich ganz gut, die Universitäten haben da natürlich Aktivitäten, aber dass wir auch später mit dabei sind, wenn das Geld verdient wird. Und ja, ich verfolge jetzt diesen Trend auch schon etwas stärker und wir haben auch jetzt in diesen Themenbereich investiert und wollen mal schauen, wie das dann weitergeht. Ja.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche 3 Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Ja, 3. Drei Schlüsselbotschaften, das ist natürlich, jetzt muss man kurz überlegen. Also ich würde zunächst einmal sagen, wir müssen ein bisschen das Narrativ wieder ändern. Wir kommen jetzt aus einer Zeit, die sehr geprägt ist von Krisen. Gefühlt stecken wir ja schon seit Covid in einer Dauerkrise. Und diese Negativität, die müssen wir ein bisschen abstreifen. Und hier wünsche ich mir natürlich, dass wir selbst auch mehr wieder in die Hand nehmen und auch Krisen als Chancen verstehen und auch mehr Engagement für den Wohlstand hier in Europa betreiben. Dazu gehört natürlich Bildung und eine gewisse Disziplin. Ich denke, wir müssen hier smart arbeiten, aber auch hart arbeiten. Das sollten wir auch nicht verlernen. Solange es Spaß macht, müssen wir auch hier sage ich mal, dranbleiben und auch unsere Zeit investieren in zum Beispiel neue Ideen, in neue Startups und so weiter. Ich glaube, das brauchen wir, diesen Innovationsgeist, diesen Pioniergeist. Und ja, also das vielleicht als eine erste Message. Zweite Message, ja, einfach Automation umsetzen und ausprobieren. Es gibt so viele neue technologische Möglichkeiten. Thema Low-Code und No-Code habe ich jetzt gar nicht angesprochen, aber theoretisch steht die Technologie jedem offen und man lernt beim Machen. Und ich denke, wir könnten auch hier viel mehr praktisch agieren und Dinge schaffen, Piloten aufbauen und mit diesen lernen, sowohl im Betrieb als auch privat, kann man, glaube ich, mit Automation sehr viel spielerisch erreichen. Und das wäre vielleicht auch noch eine Schlüsselbotschaft. Und ja, zum Schluss einfach Spaß haben. Also Spaß haben an dem, was man macht, dann kommt der Rest eigentlich schon von alleine. So, das würde ich jetzt mal so hier als letzte Botschaft mitgeben.
Vielen Dank, Dominik. Dann beginnen wir mal damit, Spaß zu haben und weiterzumachen.
Vielen Dank auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.